Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Global Lokal. Mein Name ist Kaike Brandt und heute spreche ich mit Alexandra Penkow über die Initiative Rostock Postkolonial und ihre Arbeit als neue Eine Welt Promotorin. Wo man heute noch überall koloniale Spuren in Rostock findet, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Heute sitze ich hier im Büro wieder bei uns und ich bin natürlich nicht alleine, sondern mit Alex. Alex, kannst du dich mal kurz selbst vorstellen?
Ganzer Name Alexandra Penkow. Ich bin hier heute eingeladen für das Thema Dekolonisierung oder auch Postkolonialismus, Rostock Postkolonial und meinen derzeitigen Arbeitsschwerpunkt in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern als eine Weltfachpromotorin für globales Lernen.
Wir haben hier eine Kategorie im Podcast, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber das ist jetzt eine Überraschung. Und zwar erkläre deinem 10-jährigen Ich, was du machst und warum. Also wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, wie würdest du das erklären?
Okay. Ja, liebe Alexandra, du setzt dich, also du machst ganz viel zu der Welt, du betrachtest die Welt und schaust dir an, was läuft eigentlich nicht so gut für viele Menschen auf der Welt und wer hat's vielleicht gut, wer hat's nicht so gut und was sind eigentlich Gründe dafür, warum das so ist. Und schaust dir auch an, was kann man eigentlich tun, damit es allen Menschen auf der Welt gut geht und wie kann man Menschen darüber informieren, wie kann man ihnen sagen, ja, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht und wie wir sie gemeinsam besser machen können.
Ja, warst du als Kind auch schon so, dass du sowas hinterfragt hast, also warum die Welt ist, wie sie ist?
Tatsächlich ja. Ich habe in der Grundschule mit meiner Freundin, wir haben uns sehr für, also ich vor allen Dingen auch, habe mich viel für Tiere interessiert, habe immer so eine Zeitschrift gehabt, weiß nicht, ob die irgendwer noch kennt, Tiere, Freunde fürs Leben. Und da war in der Mitte immer so eine Seite mit so, wo es Tieren nicht so gut ging. Und dann habe ich irgendwie meiner Freundin so gesagt, oh, wir müssen da doch was machen. Und dann haben wir so ein Plakat gestaltet für die Schule dann und wollten so eine Tierschutz-AG gründen. Also ich wollte das vor allen Dingen. Ja, und sie hat mitgemacht auf jeden Fall. Und dann haben sich auch tatsächlich Leute, weil wir haben da so unsere Telefonnummern, also von unseren Eltern dann damals, war ja alles Festnetz und so. Und wir hatten natürlich noch, also es gab ja zum einen noch keine Handys, aber wir hatten, also genau.
Es war noch weit entfernt für euch.
Und dann haben auch Leute bei uns angerufen und haben so gesagt, ja, und habt ihr auch Löwen und wie macht ihr das so? Und die haben das gar nicht, also unser Plakat war anscheinend nicht gut genug, um zu erklären, was wir vorhaben. Ja, und dann wollten irgendwie Leute bei uns auch mitmachen, also auch Kinder. Und ja, und dann meine Freundin ist dann aber irgendwie ausgestiegen und die Eltern wollten, dass das Plakat abgehangen wird, weil halt so, ja, diese komischen Anrufe kamen. Und dann haben wir es irgendwie aufgegeben. Ja, und weil es nicht so richtig verstanden wurde und ja, also wir haben sind dann im Ort irgendwie rumgelaufen und haben geguckt, wo könnten hier Tiere unter nicht so guten Bedingungen leben oder so. Ja, es war ein bisschen wild auf jeden Fall.
Aber ihr habt es versucht.
Ja, wir haben es versucht.
Ihr wolltet was ändern.
Ja.
Aber cool.
Also da war ich, glaube ich, auch ungefähr so 10 oder so. Ja,
dann passt,
weil es war Grundschule. Ja, also ich glaube, ich hätte es verstanden, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mich verstanden, wie ich es gerade gesagt habe.
Ja, ich habe es auf jeden Fall sehr gut verstanden und ich fand, das war eine sehr gute Erklärung, weil manche schweifen auch sehr aus und so bei diesen Erklärungen. Aber ja, wie bist du denn sozusagen von diesem schon aktivistischen 10-jährigen Ich zu deinem Job jetzt gekommen? Mhm. Das ist ja auch ein langer Weg.
Tatsächlich ja. Ja, also ich habe in meinem Ort, habe ich ja gerade die Geschichte erzählt, das waren so die Anfänge, dann dazwischen war ich dann noch an einer anderen Schule, also nach der Grundschule dann und dort, ja, war ich schon auch so, aber auch schon in der Grundschule so Anfeindungen auch ausgesetzt damals, weil mein Nachname, der ließ einige Leute auch suggerieren, wo ich wohl vielleicht auch herkomme oder so. Und mein, also in der Familie gibt es auch eine Migrationsgeschichte sozusagen. Also mein Vater, der aus Rumänien kommt und meine Mutter also aus Mecklenburg-Vorpommern. Und meine Mutter ist auch Lehrerin an der Schule meines Ortes, also aus dem ich komme. Und manche kannten mich dadurch, manche auch nicht. Und ja, es gab so Vorfälle auf dem Schulhof dann auch, wo ich dann geschubst wurde oder so beleidigt wurde und dann an der weiterführenden Schule ja auch Beleidigungen oder so, dann weil MV ist ja schon auch geprägt, also rassistisch einfach. Das haben ja die Wahlen auch gezeigt unter anderem und ich habe das halt früher sozusagen, also wurde ich auf jeden Fall so beleidigt. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht so. Und ich habe dann schon so hinterfragt oder fand es doch schon immer blöd oder habe mich auch schon immer eingesetzt, dann, wenn wir so Dorfpartys hatten oder so, dass dann, na, waren halt viele Nazis. Ich weiß nicht, also heute glaube ich auch immer noch, aber früher auf jeden Fall auch. Und ich wollte halt nichts mit denen zu tun haben, aber Leute so aus meinem Freundeskreis von damals, da gab es schon auch so Mitläufer oder Leute, die das dann irgendwie toleriert hatten oder so, aber... Genau, ich habe mich da halt dagegen positioniert und habe dann auch, einmal wurde ich auch geschlagen. Mhm. Und ja, ich denke, ich habe das tatsächlich auch von meinem, also auch wenn ich das immer nicht gerne zugebe, aber ich komme da glaube ich schon auch so ein bisschen nach meinem Vater, der sich auch so in seiner Heimat politisch engagiert hatte damals. Und ja, wahrscheinlich irgendwie habe ich das, weiß ich nicht, war es auch mir ein Anliegen, mich da irgendwie zu positionieren und bin dann irgendwann nach Rostock gekommen. Auch ich habe mich aber auch immer so, ja, nicht so richtig dort aufgehoben gefühlt, wo ich herkomme, weil es gab kaum Leute, es gab schon Leute, ne, meine Freunde, die auch so ähnlich dachten wie ich, aber jetzt nicht der Großteil oder so, wo ich hätte auch so Ideen teilen können oder mich zusammenschließen können mit Leuten. Und das habe ich dann aber in Rostock gefunden. Sowohl im Studium dann, wo ich auf verschiedene Sachen aufmerksam wurde. Ich habe, aber bevor ich studiert habe, habe ich noch eine Ausbildung angefangen auf Rügen. Das habe ich aber abgebrochen, ja, aus Gründen. Also ich war da Auszubildende und ja, es war nicht cool so im Hotelbereich, sag ich mal. Und bin dann später auch nochmal, das war ganz witzig, weil ich übers Studium und über die Arbeit als Multiplikatorin, wo ich angefangen habe, während des Studiums auch zum DGB gekommen bin. Und dann war ich tatsächlich über den DGB, über die Berufsschultour einmal in einer Klasse, wo auch Leute waren aus dem Betrieb, wo ich damals war. Und es ging ja so um Rechte von Auszubildenden und Arbeitsrechte und so. Ja, das war so mein Höhepunkt, weil ich konnte dann so sagen, ich war auch mal da und lass dir das nicht gefallen und so. Mm. Und das war cool. Aber genau, während des Studiums Philosophie und Pädagogik habe ich studiert in Rostock, bin ich dann auf SOBI gestoßen.
Wofür steht SOBI?
SOBI steht für Soziale Bildung e.V. Mhm. Und es, genau, es war so eine Mail, die rumging so an Studierende der Pädagogik halt, ob man nicht Lust hat, sozusagen so ein Training mitzumachen, wo man auch quasi dann auf Honorarbasis dann arbeitet. Und ich hatte zu der Zeit sowieso schon zwei Nebenjobs und dachte ich, naja, ein dritter, na okay. nee, weil ich wollte auch was machen, so mit Sinn. Und fand es dann ganz toll, dieses Training, was da stattgefunden hat, also ein Lernraum sozusagen für mich, der anders war als die Lernräume, die ich bisher kannte und der mir viel gegeben hat und der auch so mich zum ersten Mal, wo ich so, ja, mich aufgefangen gefühlt habe in dem, was ich, oder bestätigt gefühlt habe in dem, was ich so denke. Und dann habe ich das gemacht, 2012 bis ein Jahr dann oder so, genau. Und dann habe ich noch danach ein freiwilliges ökologisches Jahr bei Soziale Bildung e.V. begonnen.
Weißt du noch, was das Training damals für einen Schwerpunkt hatte?
Ja, das waren drei Projekttagskonzepte. Ein Projekttag zu, ja, so Globalisierung und globale Zusammenhänge, Themenpunkte so Handel, Klima. Das waren so die Schwerpunkte, aber auch so soziale Ungleichheit, ein anderes Konzept, so wie eigentlich Reichtum verteilt ist. Und das dritte Konzept war zu Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren so die drei Sachen. Und ich habe alle davon dann auch an den Schulen umgesetzt danach.
Jeweils an einem Projekttag dann.
Genau, das waren so drei Konzepte. Und Soziale Bildung hat ja dann damit, also hat sich alles weiterentwickelt und so. Und wir haben ja noch mehr dann entwickelt. Also als ich dann 2015 habe ich quasi die Projektleitung dann oder die Projektkoordination des Projektes übernommen, worin ich vorher sozusagen im Ehrenamt oder halt als FWJlerin tätig war, habe ich dann das Projekt übernommen mit 20 Stunden.
Wie hieß das Projekt?
Das Projekt hieß damals noch Entwicklungspolitisches Bildungsprojekt.
Auch ein langer Name.
Ja, also das hat sich dann auch weiterentwickelt. Jetzt aktuell heißt es Globales Lernen, Bildungsprojekt Globales Lernen. Ja, und das wurde dann auch immer größer über die Jahre. Also dass dann meine Kollegin Dominique dazugekommen ist und dann auf insgesamt das Projekt 50 Stunden aktuell hat und wir verschiedene Angebote haben, wie Stadtrundgänge eben, Rostock Postkolonial ist hinzugekommen, 2016 haben wir damit angefangen, ein Escape Room ist hinzugekommen, ein bildungspolitischer Escape Room zum Thema Klima, ja, und wahrscheinlich auch noch viele andere Sachen, die ich jetzt nicht alle ausführe. Du hast ja nach meinem Werdegang gefragt, genau, ja. Das war der so ungefähr und bis dann sozusagen dieses Jahr, wo ich das ja dann auch schon, das globale Lernen, das Projekt, habe ich bis zum Februar sind es 10 Jahre sozusagen, wo ich das ja gemacht habe, größer gemacht habe oder verwaltet und durchgeführt habe. Und dann dachte ich mir auch so, ja, eigentlich habe ich auch mal Bock jetzt auf so auch einen neuen Schwerpunkt oder einen neuen Aufgabenfeld. Und dann hatte sich das so, ja, ergeben im Träger, dass diese Stelle eben frei wurde, zu besetzen war.
Also als eine Weltpromotorin?
Genau, ja. Als eine Weltpromotorin, Fachpromotorin für globales Lernen. Ja, und dann habe ich mir das gründlich überlegt und diese Stelle angetreten.
Bevor wir auf das Thema postkolonial eingehen und was das eigentlich bedeutet, kannst du noch mal ein paar Worte sagen zu eine Weltpromotorin, was das eigentlich bedeutet?
Ja, eine Weltpromotorin, die promoten oder die vernetzen, beraten, informieren, sensibilisieren, bilden zu Themen des, also in meinem Fall auch vor allen Dingen globalen Lernens und beziehen Bezüge sozusagen zu lokalen Gegebenheiten mit einem globalen Blick immer und versuchen eben, also es ist ein Bildungsprogramm für verschiedene Zielgruppen, wo es auch unter anderem darum geht, zum Beispiel zum einen mit der Zivilgesellschaft, aber auch strukturell vor allen Dingen zu arbeiten mit zum Beispiel ja der Politik eben, der Verwaltung und Prozesse anzustoßen, Prozesse zu begleiten, ja, um die Themen eben des globalen Lernens oder der eine Weltarbeit, was verschiedene Themen sein können, voranzubringen und das Wissen sozusagen unter die Menschen zu bringen, damit sich eben Sachen auf dieser Ebene auch ändern und auch gerne, dass Prozesse angestoßen werden, die wirklich auch strukturverändernd sind. Das heißt, dass zum Beispiel Programme oder Papiere geschrieben werden auf Landesebene, auf Bundesebene, die Grundlage dafür sind, dass solche, ja, dass auch Veränderungen sozusagen in Strukturen stattfinden können, die dann ja auch wieder Auswirkungen haben auf ja, zum Beispiel Gesetze oder wie Menschen miteinander global umgehen, Entwicklungszusammenarbeit oder ähnliches.
Was sind denn zum Beispiel postkoloniale Strukturen in MV oder auch in Rostock? Was bedeutet postkolonial?
Ja, also das Post ist vielleicht in postkolonial ein bisschen irreführend, weil Post bedeutet ja danach, aber eigentlich ist der Kolonialismus nicht abgeschlossen oder so, denn die Strukturen, die damals geschaffen wurden in der 500 Jahre Kolonialismusgeschichte sozusagen, die sind nicht abgeschafft. Das sehen wir zum Beispiel anhand von Handelsabkommen, die mit Ländern des globalen Südens geschlossen werden, auf welcher Ebene sie geschlossen werden, ne? Also sind sie auf Augenhöhe oder nicht, die Gelder, die bereitgestellt werden, ja, sind an wie viele Bedingungen sozusagen sind diese geknüpft und inwiefern können eigentlich Selbstentscheidungen getroffen werden vor Ort oder inwiefern dort zum Beispiel auch noch ausbeuterische, ja, Strukturen herrschen, auch in darin, wer eigentlich was wo produziert und wo dann was weiterverarbeitet wird und wie viel dann an Geld sozusagen bei den Ländern landet, wo die Rohstoffe vor allen Dingen angebaut und produziert werden und wie viel Geld dann bei den Ländern landet oder in den Industrien landet, wo dann die Produkte verarbeitet werden und genau.
Zum Beispiel Schokolade.
Zum Beispiel Schokolade, Kaffee oder Kaffee ist ja dann die Bohne, ne? Also da kann man noch, da geht es noch ein bisschen direkter sozusagen eine Möglichkeit, aber oder auch Technikbereich, ne? Abbau von seltenen Erden. Also da gibt es viele Wirtschaftsbereiche sozusagen, aber auch so Lebensmittelbereich, also vor allen Dingen so auch so Lebensmittelbereich, aber auch andere Rohstoffe wie eben für Technik zum Beispiel. Aber auch würde ich sagen, wenn man sich die in Anführungszeichen Wissenschaft von damals anschaut und die damals aufgestellte Pseudowissenschaft, um eben auch diese Strukturen dann zu legitimieren, weil du kannst ja nicht ausbeuten und irgendwann fehlt dir die Grundlage dafür, das zu begründen und dann erfindest du einfach mal, ihr seid jetzt anders oder wir müssen dürfen euch jetzt sozusagen anders behandeln, weil wir denken uns irgendwas aus, warum wir das können. Und das war halt dann sozusagen Grundlage auch für kolonial geprägten Rassismus oder rassistisches Denken. Ja, was sich ja natürlich auch, wie aktuellst auch Forschung auch in Deutschland dazu belegte, rassistisch dann auch niederschlägt. Heute Morgen erst wieder gelesen bei der Tagesschau, aktuelle Studie zu, wer erfährt eigentlich in Deutschland den meisten Rassismus. Also zum Beispiel auch muslimische Frauen und oder schwarze Männer, die davon häufig berichten. Und das sind auch eben Strukturen oder der Rassismus ist auch eine Struktur, die geschaffen wurde durch den Kolonialismus unter anderem. Ja, weil dieses Denken, diese Pseudowissenschaft der Rassenlehre, die sich ja dann auch übertragen hat, auch in Deutschland ja auch einen Höhepunkt erreicht hat sozusagen an Grausamkeit. Wenn wir da an die Shoah denken zum Beispiel, wo dann das, was in den afrikanischen Staaten oder auch südamerikanischen Staaten schon vorher stattfand, also dass es dort auch Konzentrationslager gab, dass das dort im Kolonialismus erstmals überhaupt entwickelt wurde eigentlich, solche Konzentrationslager, wo Menschen eben gefangen gehalten wurden, wo an Menschen Experimente gemacht wurden. Das hat da angefangen und wurde dann dieses Denken, also in der Zeit des Nationalsozialismus, das kam ja nicht von irgendwo, sondern das waren ja Leute, die das dann auch mitgebracht haben sozusagen an dem, was sie schon vorher woanders, sag ich mal, in zum Beispiel afrikanischen Ländern ausprobiert haben, dann hier vor die Haustüren gestellt haben und noch weiter pervertiert haben.
Und ein Beispiel ist ja Namibia. Also Namibia war ja eine deutsche Kolonie. Und ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren, ich glaube es war 2018, dass zwei Aktivistinnen aus Namibia auch hier waren in Rostock. Und ich glaube, du hast das damals organisiert, diese Reise.
Ja, also das war so ein Aufruf über damals Berlin postkolonial an alle, also weil wir sind auch, also mein Projekt sozusagen, das globale Lernen, hat irgendwann 2016 die Initiative Rostock postkolonial sozusagen ins Leben gerufen und diese Stadtrundgänge dazu entwickelt, also es lief übers Projekt und jetzt ist die Initiative ja eigenständig auch. Und wir haben uns in diesem Kontext auch bundesweit vernetzt mit anderen Initiativen. Und über diesen Verteiler, da gehen immer so interessante Infos eben. Und in dem Jahr war das halt, dass eben wieder zwei Aktivistinnen, das war wohl schon mal der Fall, aus Namibia wieder ihre Rundreise nach Deutschland machen wollen. Und Berlin Postkolonial hatte damals angefragt, welche Städte sich vorstellen könnten, auch ein Teil von zu sein. Und da hatten wir uns damals zurückgemeldet eben, weil wir halt wussten, dass in Rostock auch noch zwei Schädel in der anatomischen Sammlung aus Namibia liegen und hatten das dann so eben angegeben. Ja, und konnten das dann organisieren, dass die beiden zu uns kommen. Und sie haben dann zunächst einmal mit einer weiteren Aktivistin aus der Initiative und mit mir die anatomische Sammlung besucht. Ja, wir hatten dort vorher angefragt, einen Termin, und halt auch gesagt, dass auch nur an dem Tag das geht. Erst war so, der Termin, das war so ein bisschen, dass da gar nicht so leicht war, dass der dann auch, also dass es auch klappt, aber dann nochmal mit Nachdruck so und nochmal erklärt, was das eigentlich bedeutet. Und dann, na klar, hat es auch stattgefunden. Und wir waren dann mit den beiden Aktivistinnen dort in der Sammlung und damals war noch, ich habe den Namen vergessen. Es war eine Person dort, die hat auch ihre Doktorarbeit geschrieben. Zu den beiden Schädeln war es, glaube ich, sogar. Und hat dort viel aus der Perspektive auch versucht aufzuarbeiten. Also so Provenienzforschung, also die Ancestral oder Human Remains, also menschliche Gebeine her. Und kommen sie aus Unrechtskontexten? Und eigentlich kann man sagen, man kann davon ausgehen, dass alles, so ziemlich alles, was dort liegt, aus Unrechtskontexten kommt, weil, ja, wenn man keine Zustimmung findet, die irgendwie schriftlich sozusagen niedergelegt ist, und auch wenn man argumentiert, ja, das war ja damals legal, heißt es ja nicht, dass es, nur weil etwas legal ist, heißt es ja nicht, dass es auch richtig ist, wie man ja in vielerlei Hinsicht an der Geschichte schon feststellen konnte, was schon alles legal war, was aber noch lange nicht deswegen richtig war. Und es, ja, es gibt ja keine Belege sozusagen von Zustimmung von, ja, ihr dürft jetzt hier die Gebeine von meinem verstorbenen Verwandten sozusagen mitnehmen. Oder der Verwandte überhaupt, die Person selbst, ne, die dann ja verstorben ist oder ermordet wurde, ja auch oft, die ja dann natürlich auch keine Zustimmung vorher geben konnte. Und das ist ja auch teilweise auch religionsabhängig oder basiert, ne, inwiefern auch der Körper sozusagen danach bestattet wird. Und das ist ja an sich überhaupt schon ein sehr Riesenthema so. Das will ich jetzt auch nicht weiter aufmachen. Auf jeden Fall waren wir dann dort mit den beiden Aktivistinnen. Und also es war für mich so, wie ich es noch nie vorher in einem Kontext gewesen bin oder erlebt habe. Ich konnte das gar nicht so vorher, also bevor das stattgefunden hat, dass wir dorthin gegangen sind, hatte ich nicht so eine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeuten kann für Menschen. Natürlich hatte ich irgendwie eine Vorstellung davon, okay, das muss ja total schlimm und grausam sein, aber ich hatte nicht eine Vorstellung davon, ja, wie Menschen dann damit wirklich so umgehen und wie sie das leben und wie sie das verarbeiten, weil ich habe es ja nie erlebt, ne? Ich frage mich dann, ne, wie verarbeiten das Menschen? Und es war dann halt so, dass die Schädel in dem Raum der Sammlung aufgebahrt wurden. Wie genau, weiß ich nicht. Bin auch nicht reingegangen, weil, ja, das steht mir ja auch gar nicht zu in dem Kontext. Und wir haben dann vor dem Raum gewartet mit den beiden Aktivistinnen. Und vor dem Raum war es schon so, dass es auch emotional war. Es auch, ja, Emotionen in Form von Tränen, also Weinen, und ich weiß nicht, was, also ob es Gebete waren oder so vielleicht auch Gedichte oder Texte, die aufgesagt wurden. Und bevor sie dann in den Raum schon reingegangen sind, ja, auf mich wirkt es sowas wie ein, ich hätte mir vorgestellt, vielleicht sowas wie Bestatten, also wie läuft so eine Bestattung ab oder so, ne? Das, also ich kenne das so, dass auch Sachen gesagt werden, vielleicht zu den Verstorbenen, die zu ihnen gepasst haben oder so. Und vielleicht war es etwas Ähnliches. Ich kann jetzt nur ja meine Sicht sozusagen da schildern und wie es auf mich gewirkt hat. Emotional auf jeden Fall. Und die beiden waren dann da drin. Was da drin war, habe ich ja nicht mitbekommen. Die beiden Aktivistinnen sind danach, haben noch lange mit dem Leiter der Anatomie, und wir saßen auch dabei, geredet. Und ja, haben so erklärt ihre Sichtweise, ne? Und er hat viele, viele Nachfragen gestellt, und natürlich haben sie super souverän auch auf diese Nachfragen reagiert. Und er hat ja auch im Nachhinein dann gesagt, er ist voll auch dafür, dass die Gebeine sozusagen und auch die Schädel rückgeführt werden können in die Ursprungsgesellschaften, was bis heute aber, also es gab dann eine Stelle zur Provenienzforschung an der in der anatomischen Sammlung, die war aber für 1 oder 1,5 Jahre, und dann gab es wieder keine Gelder. Und wir als Rostock Postkolonial zum Beispiel oder ich auch in diesem Kontext setzen uns schon dafür ein, dass auch diese Gelder dann irgendwie zur Verfügung gestellt werden müssen, und auch nicht nur an den großen Sammlungen oder so, sondern auch hier, weil das ist noch so, so viel auch in dieser Sammlung und was so viel, was überhaupt noch nicht irgendwie erforscht, aufgearbeitet ist. Und ja, schon eine Stelle zur Provenienzforschung ist dafür eigentlich schon viel zu wenig, weil man auch so viele Expertinnen dazu eigentlich braucht, um diese ganzen zum geologischen Sachen auch wissen zu können überhaupt, ne? Und da muss man eigentlich auch multiperspektivisch drauf schauen. Und wie überall sozusagen bräuchte es auch da Gelder, um das aufzuarbeiten, diese Geschichte aufzuarbeiten und auch eine würdige Form zu finden, wie mit diesen menschlichen Gebein umgegangen werden kann. Also einige von den Schädeln liegen jetzt wohl schon in solchen speziell dafür angefertigten Kisten, ne, die dann auch schon so richtig verpackt sind, die luftdicht sind, die vor der Sonne geschützt sind, also dass da kein Licht drankommt. Und da ist schon was passiert sozusagen in den Jahren auf jeden Fall, seit es diese Stelle da gab und seit auch die Person damals ihre Doktorarbeit geschrieben hat.
Aber es ist langsam. War.
Es ist langsam. Und seit wir auch da sozusagen immer wieder nachgefragt haben, ich kann mich aber noch erinnern, als wir das erste Mal da waren und wie das war, als wir da vor so drei Leuten saßen, denen wir irgendwie, um überhaupt mal an Informationen zu kommen, was eigentlich da alles ist und ob es nicht auch interessant wäre, das mal aufzuarbeiten so. Und wie, ja, der Ton war sozusagen und unser Anliegen betrachtet wurde, das fand ich schon herausfordernd, sag ich mal, oder eher nicht offen auch auf jeden Fall. Und jetzt nehme ich das schon so wahr, dass da schon auch einiges passiert ist. Ja, wenngleich ich glaube, dass es auch Orte in Rostock gibt, die noch offener sind, wie zum Beispiel jetzt jüngst auch das Amt für Kultur und Denkmalpflege, die Menschen, die dort arbeiten. Da hatten wir eine super Zusammenarbeit und haben sie auch weiterhin. Und das ist auch eine Sache, die ich auch jetzt als Promotorin gut weiter verfolgen möchte, dort zusammenzuarbeiten mit dem Amt. Und in den Museen in Rostock, im Kulturhistorischen Museum und im Heimatmuseum Warnemünde Angebote zu schaffen zu dem Thema, auch für die breite Bevölkerung und das Thema auch in Bezug zu setzen zu kolonialen Kontinuitäten eben, ne, und zu den Ungleichheiten, die ich schon eingangs erwähnt habe, ne, den zum Beispiel dem ungleichen Handel oder ja Strukturen eben auch, die geschaffen wurden durch den Kolonialismus.
Auf dem Stadtrundgang, den ihr anbietet, also ich kann mich erinnern, ich war auch mal dabei, aber das ist auch schon sehr lange her, da guckt ihr euch ja auch verschiedene Beispiele in Rostock an. Ich glaube, im Rosengarten war zum Beispiel eine Station. Hast du noch ein paar mehr Beispiele?
Wir gehen tatsächlich immer auch zur anatomischen Sammlung, ne, zu dem, was ich gerade erzählt habe und machen das auch interaktiv so mit Methoden. An der Station geht es dann halt ums Thema Rassismus und so Pseudowissenschaften oder wie eigentlich damals im Kolonialismus in Anführungszeichen geforscht wurde. Wir überarbeiten aber alle Stationen auch immer regelmäßig. Gerade sind wir zum Beispiel an der anatomischen Sammlung auch dran, ne, ob wir da einen neuen Schwerpunkt auch legen wollen oder gucken immer, ne, was passt eigentlich gerade gut. Also das ist auf jeden Fall eine der Stationen. Die weitere Station hast du gerade schon benannt mit dem Rosengarten. Da gehen wir an das Denkmal von Paul Pogge und der wurde ja im Rahmen der Umgestaltung des Rosengartens zum einen versetzt, zum anderen tiefer gelegt. Und er hat jetzt eine Erklärtafel, die er vorher nicht hatte. Vorher stand Afrika-Forscher dran. Jetzt gibt's eine Erklärtafel, die auch zusammen die Stadt sozusagen, also das Amt für Kultur und Denkmalpflege, dann und Rostock Postkolonial, also wir sozusagen mit und der Wissenschaftler Dr. Jonas Kreinbaum, der auch das Gutachten erstellt hatte nochmal für Paul Pogge und ihn eingeordnet hat zuvor. Diese drei sozusagen Akteure haben an diesem Text zusammengeschrieben, der jetzt an diesem Sockel jetzt dran ist und ihn kontextualisiert. Ja, was schon, denke ich, auch ein großer Erfolg ist, wenn man das Vorher-Nachher-Bild sieht. Sicherlich hätten wir uns auch andere Sachen vorstellen können, ne, dass er im Museum nochmal anders kontextualisiert wird oder so. Aber ja, natürlich muss man auch immer irgendwie Kompromisse eingehen. Und das ist jetzt so, denke ich, ein ganz guter Kompromiss, dass da jetzt zumindest auch gut beschrieben auch was dran steht. Weil er zum Beispiel, Afrika-Forscher, passt halt auch überhaupt nicht, weil er war weder in den ganzen über 50 Ländern Afrikas unterwegs, er war in Angola und im Kongo, also in zwei Ländern, und er hat dort auch nicht geforscht, er hat ein Reisetagebuch geschrieben, also er ist gereist und war insofern auch Wegbereiter schon des Kolonialismus, dass er die Gebiete dort beschrieben hat. Aber er hat ja nicht mit wissenschaftlichen Methoden irgendwie mit den Leuten vor Ort zusammen irgendwelche Forschung betrieben, sondern in seinen Tagebüchern wird auch klar, wie er die Menschen dort betrachtet hat, ne? Nämlich von oben herab, natürlich so rassistisches Weltbild. Und ja, er wurde auch schon in den 90ern sozusagen, wurde auch kritisiert, dass er da überhaupt widersteht. Wir wollen keinen Rassisten im Rosengarten und so. Und es wurde eigentlich längst überfällig, ja, dass sich das Stadtbild dort verändert. Und das ist gelungen. Und die weiteren Schritte sind ja dann eben zum Beispiel jetzt in den Museen. Das machen wir teilweise in den Rundgängen, dass wir auch thematisieren, dass zum Beispiel auch noch Kulturgüter aus der Kolonialzeit aus Papua-Neuguinea zum Beispiel in Rostock liegen. Dazu gab es auch schon mal so eine kleine Sonderausstellung, aber wie gesagt, das ist unterrepräsentiert eigentlich das Thema, also die Kolonialgeschichte Rostocks sozusagen auch in den Museen. Und im Stadtbild. Und es gibt auch noch einen weiteren Ort, den wir jetzt so nicht unbedingt im Rundgang haben. Aber wir haben ja auch eine App, eine Web-App. Da sind alle unsere Orte sozusagen oder die Orte Rostocks auch benannt. Weil es gibt eine Geschichte von verschleppten Kindern nach Rostock. Verschleppten schwarzen Kindern sozusagen. Und mindestens, ich glaube, 4 oder 5, die auch dokumentiert sind, aber es sind wahrscheinlich noch mehr, die, wo man vielleicht noch was zu in Archiven findet. Da hatte jetzt zum Beispiel Christoph Wegner aus dem Heimatmuseum Warnemünde, mit dem haben wir dazu viel auch, sind wir viel im Austausch dazu. Er ist da auch sehr interessiert und wir haben uns mit ihm zum Beispiel auch schon so eine Blitz-Zeitungsserie sozusagen geteilt. Also dass er das vom Heimatmuseum den so Artikel geschrieben hat und danach haben wir ein halbes Jahr Artikel geschrieben und so Themen aufbereitet für die Stadt. Und ja, wir sind auch im Gespräch dazu mit der Stadt zum Beispiel im Kontext der Erschließung der Warnow-Brücke, der geplanten, muss es auch immer wohl ein Denkmal geben, wofür Gelder da sind. Und wir sind im Gespräch dazu, ob das der neue Denkmal an der Warnow nicht auch dem Kolonialismus in irgendeiner Form gewidmet werden könnte und zum Beispiel den verschleppten schwarzen Kindern nach Rostock. Und interessant für uns wäre vor allen Dingen auch, oder für mich auch als Promotorin, wie es dann weitergeht mit der Forschung, weil die Stadt hat einen Forschungsauftrag rausgegeben, genau zu dem Thema auch, an Reno Stutz. Und er erforscht quasi die Kolonialgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns nochmal und wir haben nochmal reingegeben, uns würde total interessieren, wie ging es denn weiter mit den Kindern? Also wie sind die Biografien der Kinder? Findet man vielleicht noch Nachfahren dieser Kinder? Und ne, was ist ihre Sicht darauf und wie ist ihre ja Geschichte, Biografie eben in diesem Kontext auch, um ja vielleicht auch ein Erinnern zu schaffen eben an ja konkret eben Rostock. Ja, und das sind so Sachen, die wir auch zum Beispiel in unserer App aufgreifen. Und ansonsten gehen wir, also man braucht eigentlich auch nur in die Innenstadt gehen, um koloniale Orte zu benennen, weil wenn man sich den Edeka anschaut, Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, und bei der letzten Station thematisieren wir halt immer so darüber auch koloniale Kontinuitäten, wie wir sie hier auch vorhin benannt hatten, ne? Also so Handelsabkommen oder ja ungleiche Ressourcenverteilung, sowas ist dann immer da dran.
Mhm. Du hast jetzt schon viel berichtet, was alles gerade so passiert und auch was ihr plant, was ihr vorhabt. Also zum Beispiel auch mehr Ausstellungen in Museen, mehr Forschung, dass ihr euch auch auf politischer Ebene dafür einsetzt, dass eben mehr Förderung für solche Forschung auch besteht oder dass dieses Thema postkolonial auch mitgedacht wird in neuen Konzepten und Papieren und so weiter. Aber was kann ich denn zum Beispiel als Bürgerin tun, die jetzt vielleicht das nicht als Forschungsschwerpunkt hat, aber die das jetzt alles hört und denkt, ich will irgendwas machen.
Mhm. Also man kann immer bei uns mitmachen. total gerne, weil wir haben so viel eigentlich auch auf der Agenda. Wir schaffen, also wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Menschen noch, damit wir überhaupt mal ansatzweise Sachen auch schaffen können. Also unsere App zum Beispiel aktualisieren, neue Themen erschließen, daran mitarbeiten, daran mitschreiben, Veranstaltungen organisieren. Wir planen jetzt zum Beispiel zur Langen Nacht der Wissenschaft. Da ist die anatomische Sammlung zum Beispiel wieder offen und wir planen so ein kleines Gegenangebot, sage ich mal. Also, dass man gemeinsam vorher sich das Thema betrachtet und dann gemeinsam dort reingeht und das nochmal aus einer anderen Perspektive dann auch sieht. Genau, also wir machen ja vor allen Dingen, oder ich auch in diesem Kontext, ja Bildungsarbeit, also Bildungsarbeit, das ist das, was sozusagen der Fokus der Initiative ist und wo wir immer Menschen suchen, die Lust haben, Bildungsarbeit mitzumachen, zum Beispiel eben in Form von selber Rundgänge durchführen, Texte schreiben, Sachen recherchieren. Ja, das kann vielerlei Ausprägungen sozusagen haben, wie diese Bildungsarbeit stattfinden kann. Das wäre halt so eine Sache auf jeden Fall. Und die andere Sache ist natürlich auch, sich insofern zu engagieren, als dass man Menschen auf Dinge aufmerksam macht. Also sei es jetzt im Freundeskreis, sei es zum Beispiel auch, wenn man selber so eh schon im pädagogischen Beruf arbeitet, zum Beispiel als Lehrperson oder so, dass das Thema stärker mit in den Unterricht genommen wird, zum Beispiel auch bei uns gebucht wird ein Stadtrundgang, das machen ja auch Lehrpersonen öfter mal gerne, ne, dass das einen größeren Fokus bekommt, weil aktuell ist es im Rahmen Lehrplan Geschichte, der aus 2001 noch ist in MV, steht drin Afrika, ein Kontinent ohne eigene Geschichte. Das ist kein Fragezeichen dahinter. So, und dann kann man sich ja überlegen, ja, wenn das so schon da drin steht, sozusagen aus welcher Perspektive wird das dann betrachtet oder wird es überhaupt ausreichend betrachtet oder so? Ja, es hat einen kleinen Raum und den Raum zu vergrößern sozusagen, das kann ja viele Formen haben, kann auch eine Petition machen, kann sich mit der Stadt connecten. Ja, kann Schilder an PowerPoint, weiß ich nicht, aber ja. Erweiternde Schilder oder Ansichten teilen, so, ne? Oder auf Sachen aufmerksam machen. Ja, das kann, denke ich, viele Formen annehmen.
Und das bestimmt nicht nur in Rostock, sondern diese Art von Initiativen gibt es bestimmt auch in vielen Städten, oder?
Ja, in vielen Städten Deutschlands auf jeden Fall. In Mecklenburg-Vorpommern sind wir schon, glaube ich, eine größere Zusammensetzung von Menschen, die das Thema, sich dem Thema annimmt. Ich denke aber schon, dass auf jeden Fall auch in Greifswald oder Schwerin auch Menschen gibt, die an dem Thema auch natürlich interessiert sind und dazu auch irgendwie was machen. Das wäre so noch eine nächste Sache, ne? Also wir machen ja vor allen Dingen so Fokus Rostock, aber die weiteren Städte, zum Beispiel auch in Schwerin, wissen wir, dass es dort auch im Zoo das sogenannte Sudanesendorf gab früher und dort auch Menschen ausgestellt wurden. Und das wäre dann halt so das Nächste, ne? Das, was ich mir auch als Promotorin sozusagen mitnehmen möchte, dann die weiteren Städte zu dem Thema anzufragen, Gruppen zu finden oder zu connecten, die sich dann dem Thema in den anderen Städten noch auch annehmen, weil 100 Millionen %, also nein, es gibt auf jeden Fall, denke ich, Spuren, wenn man danach auch sucht, des Kolonialismus auch natürlich in den anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns und die Akteure des Kolonialismus, diese ganzen Militärleute, Männer, die waren halt auch in MV sehr aktiv, weil die waren so Großgrundbesitzer zum Beispiel und haben hier ihre Jagdflächen sozusagen gehabt oder auch so Besitztümer gehabt, die waren auch gut vernetzt und die hatten hier auf jeden Fall Raum, sag ich mal, in Mecklenburg-Vorpommern und da wird es sicherlich noch Auswirkungen oder Spuren davon geben und Nachweise gibt es auch davon, auch in anderen Orten Mecklenburg-Vorpommerns, wie sich das sozusagen heute noch niederschlägt oder wie es damals eben war in diesen Orten.
Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ganz lange darüber reden, weil das ein Thema ist, das ohne Ende ist. Und wenn man erstmal anfängt, an den Orten zu suchen oder wirklich darauf achtet, dass man so viele Spuren findet von postkolonialen Strukturen. Aber wir sind hier jetzt fast am Ende des Podcasts. Ich möchte dich noch fragen, möchtest du irgendwas loswerden? Oder vielleicht auch, wie sieht ein positiver Blick in die Zukunft aus?
Ja, ein positiver Blick ist für mich Dekolonisierung trotz alledem. Nämlich, das ist das Motto auch von dem Bundestreffen der dekolonialen Initiativen sozusagen, was im Juli in Berlin wieder geplant ist. Das ist am 4., 5., 6. Juli, das Wochenende. Das ist wieder so ein Bundestreffen, was eben das Motto hat sozusagen. Und wir da sozusagen weiter dranbleiben, das Thema aufzuarbeiten. Und positiv ist für mich ja immer sozusagen etwas überhaupt erstmal sichtbar zu machen, was vorher vielleicht nicht sichtbar war. Und auch aufzuzeigen, was hat das eben mit heute zu tun. Das gibt mir auch mir persönlich halt auch irgendwie Kraft daran weiterzuarbeiten, weil ich sehe, es gibt Menschen, die sind weiterhin und immer noch super engagiert, die setzen sich für Sachen ein und wenn wir die sozusagen nicht hätten jetzt aktuell, dann sieht es auch ganz anders aus und ja, das gibt auch mir Kraft sozusagen zu sehen, okay, Dekolonisierung trotz alledem, ne, wir machen weiter und ja, wenn wir das tun, dann ist das ja ein positiver Blick, mit dem ich jetzt hier auch rausgehe sozusagen.
Das ist gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du bei uns im Podcast warst und auch für uns nochmal so ein bisschen ein ganz anderes Thema mit reingenommen hast. Und genau, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall und ja, cool hier gewesen zu sein.
Das war Globallokal. Abonniert uns gerne und folgt unserem Instagram-Kanal @einewelt_mv. Dort posten wir auch Neuigkeiten zu unserem Podcast. Die nächste Folge erscheint am 14. Juli. Dort wird es um das psychosoziale Zentrum für Geflüchtete und MigrantInnen in Rostock gehen. Bis dahin, euch alles Gute!